Also wir haben in den letzten Wochen ja ganz oft besprochen, wie Jesus mit einzelnen Menschen umgegangen ist, wie er mit ihnen geredet hat, wie er auf sie eingegangen ist, wie er manchmal auf die Bedürfnisse eingegangen ist, die sie noch nicht mal ausgesprochen haben, wie bei Nikodemus. Ja, also Nikodemus sagt, du bist ein großer Lehrer und du bist von Gott, das wissen wir. Und Jesus sagt, wenn du in den Himmel willst, da musst du von Neuem geboren werden. Danach hatte der Nikodemus noch gar nicht gefragt. Aber Jesus wusste genau, was in ihm vorgeht und was er für eine Frage hat. Oder mit der Frau am Brunnen. Das ist übrigens das nächste Kapitel und heute haben wir wieder ein Kapitel weiter. Die Frau am Brunnen, die auch ein Problem hatte. Und Jesus tippt dieses Problem so ganz vorsichtig mal an. Sagt, hol doch mal deinen Mann. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und heute haben wir wieder so ein Jesus und der Langzeitkranke. Um wen geht's? Hier sind noch ein paar Leute, die Bibel lesen. Ja, genau. Jesus und der Mann am Teich Bethesda. Und auch da sind wieder ganz spannende Aspekte mit drin in dieser Geschichte. Und wir lesen das erstmal. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Jetzt mal nur eine Frage zwischendurch. Wer ist hier jünger als 38 Jahre? Ihr könnt also alle noch gar nicht mitreden. Ihr lebt doch gar nicht so lange, wie der Mann krank war. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Krankwort antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Jesus sieht. Das kommt immer wieder mal vor. Jesus sah diesen, Jesus sah jenen, Jesus sah dies oder das. Und immer wenn Jesus etwas sieht oder jemanden sieht, dann passiert irgendetwas. Zumindest jedes Mal, wenn uns das beschrieben wird. Hier ist es so, Jesus sieht den einen unter vielen. Das ist ja so eine Geschichte, die könnte man auch umdrehen und sagen, also das ist doch absolut ungerecht. Da liegen vielleicht 122 Kranke. Und Jesus halt einen. Und die anderen? Und er hat noch nicht mal drum gebeten. Ich glaube aber, dass dieser Bericht uns etwas sagen will. Jesus sieht den einen. Jesus sieht nicht pauschal ebenso diese Masse. Auch wenn Jesus jetzt hier reinguckt, und das tut er, dann sieht er jeden Einzelnen von uns als Einzelnen. Also das ist jetzt hier noch eine Größenordnung, da kriege ich das so einigermaßen auch noch hin, Einzelne anzugucken und Einzelne zu sehen. Aber wenn ich mir schon ganz Künzelsau vorstelle oder ganz Baden-Württemberg, ganz Deutschland, irgendwann endet das. Ja, irgendwann oder auch bei so Großveranstaltungen mit 14.000 Menschen, das sieht man nicht mehr. Oder da können wir Menschen nicht mehr jeden Einzelnen sehen, jeden Einzelnen wahrnehmen, sondern wir sehen eigentlich nur noch eine Menschenmasse. Jesus sieht den einen unter den vielen. Jesus sieht jeden Einzelnen. Und er sieht ihn in seiner Situation. Also Jesus hörte, dass er so lange krank war. Jesus kriegt es mit, Jesus nimmt das wahr. Ja, er sieht nicht nur jetzt irgendwie ein Gesicht, sondern er sieht einen Menschen in einer ganz konkreten Situation. Er weiß, was mit diesem Menschen los ist. Jesus weiß auch, was das für uns bedeutet, wenn wir in so einer Situation sind. Der hat auch die Uta gesehen in ihrer Situation, auch vorher. Und ich bin sicher, er hat auch ihre Ängste ernst genommen. Auch wenn er schon wusste, wie es ausgeht, aber trotzdem nimmt er uns ernst in unseren Sorgen, in unseren Ängsten. Jesus sieht mit dem Herzen. Er sieht nicht nur das Äußere. Und Jesus ist ganz beteiligt. Und ihr kennt ja, die jetzt in den letzten Wochen da waren, ihr kennt ja mal die zwei Fragestellungen, mit denen ich an diese Texte rangehe. Die eine Fragestellung ist ja, was heißt das für mich? Für mich heißt das erstmal, Jesus sieht mich genauso. Mit meinen Ängsten, mit meinen Hoffnungen, mit meinen Sorgen, mit meinen Schmerzen vielleicht auch. Und Jesus lässt sich nicht davon abschrecken, wie ich jetzt drauf bin, sondern er ist einfach da erstmal. Und die andere Frage ist, was können wir daraus lernen? Und da sind wir bei dem Punkt, sehen wir denn unseren Nächsten? Ich meine, wir sind da sicher unterschiedlich. Wir haben erstmal eine bestimmte Natur, ein bestimmtes Naturell. Unsere Älteste, die erzählt, wenn sie eine halbe Stunde in einem Zugabteil sitzt, dann weiß sie von jedem, wie es dem geht. Und das empfindet sie teilweise wirklich als Belastung, denn sie sagt, sie kann das nicht abstellen. Ja, sie kann das nicht steuern, sondern das ist so. Ja, sie nimmt das einfach wahr, sie nimmt es auf und sie sagt, im Freundeskreis ist das toll, denn da hat sie ja dann auch ein Mandat, was zu tun. Ja, also mit den Leuten zu reden, darauf einzugehen. Aber zum Beispiel am Arbeitsplatz kann das ganz schön lästig sein. Ja, da ist ein Kunde und sie weiß innerhalb von 1-2 Minuten genau, wo dem der Schuh drückt. Aber sie hat ja kein Mandat, den jetzt darauf anzusprechen. Und sie sagt, da ist das schwierig. In großen Massen geht das dann auch schon wieder, wenn da ein paar hundert Leute sind, da klappt das dann nicht mehr. Und das empfindet sie mitunter dann durchaus als angenehm, dass das da nicht mehr funktioniert. Und dann gibt es andere, die haben dieses Naturell nicht so mitbekommen. Ja, die sehen eher nur die Sachebene und was dahinter steht, nehmen sie von Natur aus nicht wahr. Und es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, diese sehr Sensiblen, die sind besser als die anderen, sondern es geht darum, dass wir uns bemühen mit den Gaben, die wir bekommen haben. Ich möchte dich wahrnehmen. Ja, das braucht nicht unsere Gila wahrscheinlich überhaupt nicht zu sagen. Die macht das von alleine. Die wird es gerne ab und zu mal ein bisschen abstellen können. Für die sind dann andere Sachen wichtig. Aber auch die, die das also nicht so von Natur aus so drauf haben, lasst uns doch hingucken. Lasst uns darum bemühen, einander wahrzunehmen. Das Zweite ist, Jesus fragt. Eigentlich doch eine komische Frage. Da liegt einer, ist seit 38 Jahren krank und Jesus fragt, willst du gesund werden? Aber die Antwort auf diese Fragen, die hat ja Folgen. Überlegen wir mal, jemand, ich weiß nicht, wie alt er war, als er krank geworden ist. Vielleicht war er 10, dann ist er jetzt 48, dann hat er keinen Beruf gelernt. Der hat nie gelernt, irgendwie auf eigenen Hufen zu stehen, eigenverantwortlich durchs Leben zu kommen, sondern jetzt frage ich den, willst du gesund werden? Und jetzt wird er auch noch gesund, wird er ja. Jetzt muss der plötzlich ja also mit irgendwie auf die Hilfsbereitschaft anderer einzugehen, wird ja noch schwieriger. Ja, jetzt muss ich plötzlich für mich selber sorgen. Jetzt bin ich gesund. Das hat ja Folgen. Weil wenn jemand 38 Jahre in einer bestimmten Situation lebt, dann hat er sich ja darauf eingestellt. Es ist alles darauf eingerichtet. Und auch wir haben ja manchmal so Situationen, wo wir sagen, eigentlich würde ich da ja gerne mal rauskommen. Aber die Frage ist, willst du gesund werden? Ja, egal, ob das jetzt ein Raucher ist, der aufhören will zu rauchen, oder ob es vielleicht tatsächlich irgendeine Krankheit. Willst du gesund werden? Willst du tatsächlich diese Verantwortung, die dann auch daraus erwächst, übernehmen, selbstverantwortlich leben? Und auch da ist wieder die Frage, was können wir daraus lernen? Für uns, Jesus überfährt niemanden. Jesus fragt durchaus rein, was willst du? Wie möchtest du hier weiterkommen? Wie möchtest du dein Leben in Zukunft gestalten? Und das heißt, wenn er uns an der Stelle ernst nimmt, das heißt auch, wenn ich sage, nö, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich so eingerichtet, wie es gerade ist. Dann kann passieren, dass Jesus sagt, okay, so sei es. Die Frage ist tatsächlich manchmal, wollen wir tatsächlich die Veränderung? Oder sagen wir, wir haben uns ganz gut so eingerichtet, wie es jetzt ist? Jesus macht das ja öfters. Ja, auch der Blinde, der da schreiend steht, der Bartimäus. Was willst du, dass ich dir tun soll? Lieber Bartimäus, was willst du? Bitte sprich das mal aus, formuliere das mal. Es ist ja nicht so, dass Jesus die Info braucht. Jesus weiß, was der Kranke hier will. Jesus wusste, was der Bartimäus von ihm wollte. Sondern Jesus möchte, dass ich mir klar mache, was ich will. Und dass ich das formuliere und dass ich das sage. Dass ich das ausspreche. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt einen bösen Satz, so aus dem Umfeld Psychologie, Soziologie. Wo es Helfer gibt, gibt es immer auch Opfer. Und manchmal schaffen sich die Helfer auch ihre Opfer. Also der Arzt, der jemanden immer wieder bestellt, obwohl das gar nicht mehr nötig wäre zum Beispiel. Oder Eltern, die ihre Kinder unselbstständig halten oder Ehefrauen ihre Ehemänner oder was auch immer. Da habe ich eine Geschichte aus meinem Seelsorge. Unser Seelsorgelehrer hat eine Geschichte erzählt. Eine Frau, er kommt also in die Seelsorge und sagt, ich muss immer alles für meinen Mann machen. Und dann fragt er so, ja, dann nennen Sie doch mal ein Beispiel. Und dann stellt sich raus, ja, so, wenn der Mann ein paar neue Schuhe braucht, dann geht die Frau ins Schuhgeschäft, bringt 3 Paar mit in der entsprechenden Größe, krabbelt unter den Tisch, zieht ihm die also an. Und der wackelt also mit den Zehen und sagt, die sind's, dann bezahlt sie die und die anderen bringt sie wieder zurück. Aber sie beschwert sich, dass der Mann unselbstständig ist. Wer hat da wohl einen Anteil dran? Ja, wo es Helfer gibt, gibt es immer auch Opfer. Und genau darauf steigt Jesus nicht ein. Jesus fragt ganz konkret, was willst du? Willst du gesund werden? Und dann hilft Jesus. Jesus heilt. Wenn wir gleich zu der Frage kommen, was können wir daraus lernen, kommen wir da natürlich nochmal drauf zurück. Jesus lässt sich nicht abschrecken. Ich bin ja nicht auf die Antwort des Mannes eingegangen. Ach, mir hilft doch sowieso keiner. In manchen Situationen hat ja Jesus gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das hatten wir in den letzten Wochen auch schon mal. Was wäre passiert, wenn Jesus das hier auch gesagt hätte? Nichts, ja. Jesus fragt, willst du gesund werden? Er, ach, mir hilft doch sowieso keiner. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Jesus das nicht immer sagt. Jesus lässt sich von dem Gejammer dieses Mannes nicht abschrecken. Jesus bleibt dran. Manchmal ist das so, dass Menschen schon so enttäuscht sind, schon so verbittert sind, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass es für sie noch eine Hilfe gibt. Das war hier so. Ja. Dieser Mann lag da und sagt, alle anderen sind schneller als ich, allen anderen wird eher geholfen als mir, alle anderen sind besser, schlauer, stärker, allen wird geholfen, nur mir nicht. Armer Kerl. Ja, und irgendwo, er kann sich das nicht mehr vorstellen. Und wenn wir jetzt wieder unsere beiden Fragen stellen, was heißt das für uns? Zum einen heißt es für mich, und das habe ich schon manches Mal erlebt, selbst wenn ich kleingläubig bin, hat Gott ganz oft mich überrascht, indem er trotzdem geholfen hat. Ich habe vielleicht gebetet, aber habe im Hinterkopf gedacht, ach, auf meine Gebete hört er doch sowieso nicht. Ist ja noch jemand, der das Problem manchmal hat. Und dann habe ich erlebt, Jesus hilft trotzdem. Ja, es gibt auch Leute, die haben dieses Problem nicht, die haben wieder andere. Ja, das muss nicht jeder haben. Jeder von uns hat seine Macken woanders. Aber jeder hat welche. Und es ist für mich unglaublich entlastend, dass Jesus nicht sagt, wenn du genug glaubst, dann wird dir geholfen. Sondern dass Jesus sagt, ich kenne dich, ich gucke in dein Herz rein und ich will dir helfen, selbst wenn du es dir überhaupt nicht mehr vorstellen kannst. Ich glaube aber auch, Jesus fragt nicht nach dem Glauben an dieser Stelle. Es gibt natürlich auch die anderen Stellen. Ja? Im Jakobus 1 heißt es mal, wer ständig zweifelt, erwarte nicht, dass er was empfange. Auch das gibt es in der Bibel. Aber es gibt eben auch die Gegenbeispiele, wo Jesus genau trotzdem handelt. Es gibt beides. Es ist nicht beliebig, es ist nicht egal, ob ich glaube oder nicht. Das wäre schade. Das wäre traurig. Aber es hängt auch nicht alles an meiner Glaubensstärke. Das ist ja das Bild vom Glauben als Senfkorn. Wenn ein Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn und dieser Senf da aus Israel, dieser wilde Senf, der ist auch nicht wie unsere Senfkörner im Gurkenglas, sondern der ist ein Zehntel davon. Der ist also wirklich so klein, dass man ihn gerade noch sehen kann. Die Samen, die noch kleiner sind, die kann ich nur noch mit der Lupe wahrnehmen. Und Jesus sagt, selbst wenn dein Glaube so winzig ist, könntest du zu diesem Berg sagen, mach dich davon und er tut's. Und was Jesus damit sagen will, ist, es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern es kommt darauf an, an wen du glaubst. Ja, also das Beispiel mit dem Berg. Unsere Tochter hat das erzählt von einem Japan-Missionar, der bei ihnen in der Gemeinde war. Und die hatten also hinter der Gemeinde wirklich einen Berg, der sie bedroht hat. Ja, also da war die Gefahr, dass ein Erdrutsch entsteht und ihr Gemeindehaus wird mit weggedrückt. Und sie haben also wirklich gebetet, dass dieser Berg verschwindet. Und der ist nicht einfach so, zack, weg war er. Aber politisch hat es eine Entscheidung gegeben, das soll irgendwas anderes, eine Straße oder was. Und der Staat hat also den Berg wegbaggern lassen. Und ich denke, es geht hier um Berge, die uns daran hindern können, unseren Auftrag für Jesus zu erfüllen. Und wenn da ein Berg da ist, der uns als Gemeinde zum Beispiel daran hindert, für diese Stadt da zu sein, und wir fangen an zu beten, und wir fangen an zu sagen, Herr, wir können uns das nicht vorstellen, wie das passieren soll, aber du hast eine Lösung für diesen Berg, dann wird der Berg verschwinden. Das hat Jesus zugesagt. Und schon in dem Moment, wo ich das sage, kriege ich hier so ein Krummeln im Bauch. Ja? Ja, meine Erfahrung ist aber doch, dass er oft auf mein Gebet, und dann kommen die ganzen Ängste hoch. So wie bei dem Mann hier, 38 Jahre, meine Erfahrung sagt doch was ganz anderes. Und dann bin ich unglaublich dankbar, dass Jesus das nicht daran festmacht, wie stark oder wie fest mein Glaube ist, sondern Jesus möchte, dass ich mit meinen Ängsten und mit meinen Wünschen und mit meinen Zielen und mit meinen Hindernissen zu ihm komme. Und dann will er was tun. Das ist wieder die eine Seite, Jesus und ich oder Jesus und wir. Aber dann gibt es ja auch die andere Seite, heilend handeln. Wir können sicher nicht aus eigener Kraft oder eigenem Willen jetzt sagen zu einem Menschen, sei gesund. Ich bin also felsenfest davon überzeugt, auch da, wo Petrus das zum Beispiel später tut, da hat Gott dem Petrus gesagt, sag's ihm, ich will ihn heilen. Nicht Petrus entscheidet, wer wird geheilt und wer nicht, sondern Gott hat ihm gesagt, den will ich heilen, sag's ihm. Stellt euch mal vor, Gott macht das mit euch. Ihr lauft durch die Stadt, da sitzt einer mit seinen zwei Krücken, und Gott sagt zu euch, ich will den heilen, sag's ihm. Oder Uta ist im Krankenhaus, bereitet vielleicht gerade auch mit einer Operation vor. Und Gott sagt ihr plötzlich so in ihr Herz rein, in ihre Gedanken rein, den will ich heilen, sag's ihm. Du musst jetzt nicht sagen, was du machen würdest. Aber jeder kann sich ja mal in die Situation reinversetzen. Ich habe schon erlebt, dass Gott mich einfach überrumpelt hat. Ich habe was gesagt, bevor ich nachgedacht habe. Und es war dann absolut richtig. Ich glaube, das müsste er in so einer Situation mit mir auch machen. Sonst weiß ich nicht, ob ich den Mut aufbringen würde, es zu sagen. Da hätte ich 1000 Gründe, es nicht zu tun. Ist das jetzt wirklich von Gott oder ist das mein Wunschdenken? Dies und jenes und vor und zurück. Ich bete immer wieder, ja Herr, du darfst das mit mir machen, aber dann mach's bitte so, dass ich gar nicht erst zum Nachdenken komme. Denn wenn ich anfange zu denken, halte ich den Mund an der Stelle. Aber ich glaube, dass wir manchmal Dinge tun können. Also jetzt mal in der Geschichte gesprochen, mit dem Mann ins Wasser helfen. Ja, es war ja diese Geschichte dort, dass regelmäßig ein Engel dieses Wasser berührt und wer dann als erstes im Wasser ist, der wird geheilt. Das möchte ich jetzt mal gar nicht deuten. Aber manchmal kann ich so eine helfende Hand sein, der dem anderen einfach hilft, irgendwo hinzukommen, wo ihm geholfen wird. Manchmal kann es einfach sein, dass ich zuhöre. Habt ihr schon mal so Gespräche erlebt? Ihr habt jemanden besucht oder seid ihr auch nur auf der Straße begegnet oder irgendwas und der andere schüttet sein Herz aus und der kommt überhaupt nicht dazu, viel zu sagen. Ja, manchmal ist der andere so im Redefluss, dass ihr gar nicht zu Wort kommt. Und am Ende sagt er, jetzt geht's mir viel besser. Ihr habt weder was getan, noch habt ihr was gesagt. Oder ihr habt vielleicht was gesagt, aber euer eigenes Reden ist euch sowas von belanglos vorgekommen. Und trotzdem sagt der andere, mir geht's besser. Das ist manchmal schon heilendes Handeln. Oder wir können für den anderen beten. Wir können, manchmal sind es die kleinen Dinge. Es sind nicht immer die ganz großen. Es sind manchmal die ganz kleinen Dinge, wie zuhören, für den anderen beten, dem anderen Gottes Segen zusprechen, ihm zusprechen, dass Gott mitgeht. Manchmal ist es die Ohnmacht in der Situation mit aushalten, mit dem anderen. Ganz unterschiedlich. Das kann auch schon heilendes Handeln sein. Bin ich dazu bereit? Ich habe nochmal drei Dinge so zusammengefasst. Wie sehe ich die Menschen um mich herum? Nehme ich sie wahr? Sehe ich sie mit Gottes Augen? Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die einem sofort negativ aufstoßen. Und ich fange an zu beten und sage, Herr, was ist das? Was ist das, was mir hier so aufstößt? Was steckt dahinter? Zeig du mir das. Gott weiß es ja. Ich weiß es von Natur aus erstmal nicht. Ja, vielleicht erinnert er mich an irgendjemanden, der mich mal verletzt hat. Dann kann der Mensch gar nichts dazu. Was kann der dazu, dass der dem anderen ähnlich sieht oder irgendwas? Und mir stößt er negativ auf. Vielleicht ist da aber auch tatsächlich was und Gott kann es mir zeigen und ich kann mit Gott darüber reden. Wie sehe ich die Menschen um mich herum? Nehme ich sie wahr? Und wenn wir uns das mal angewöhnen, einfach für die Menschen zu beten, die uns begegnen. Frage ich die anderen danach, was sie selber wollen, gerade wenn es ums Helfen geht. Ja? Ich erlebe das immer wieder mal, dass Leute dann einsteigen, der braucht dies, der braucht das, der braucht jenes und dann am besten schon dabei sind, das zu organisieren und das zu machen und zu tun und der andere ist vielleicht noch gar nicht so weit. Es ist, wenn Jesus das schon tut, zu fragen, was die Leute wollen, dann sollten wir es erst recht tun und die Leute nicht einfach überfahren. Ja, also ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Auf der anderen Seite ist es auch immer wieder mal wichtig, mit Jesus darüber zu reden, das habe ich gar nicht jetzt hier auf die Folie draufgeschrieben, hätte da noch hingehört, dass ich mit Jesus darüber rede, was will ich denn eigentlich? Das ist ja in Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Ein ganz provozierender Satz. Aber mal Hand aufs Herz, wissen wir eigentlich immer, was unser Herz wünscht? Was sind die Sehnsüchte, die hinter dem Vordergründigen stehen? Ich weiß, ich wünsche mir dies, ich wünsche mir jenes, vielleicht ein schnelleres Auto oder tolleres Smartphone oder, also es sind so meine Ideen vielleicht irgendwo. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was ist die Sehnsucht, die eigentlich dahinter steht? Und ich denke, es ist gut, wenn wir von Zeit zu Zeit uns Zeit nehmen und mit Jesus mal darüber reden. Was sind eigentlich die Sehnsüchte meines Herzens? Ich habe nämlich so den Verdacht, dass die oft zugedeckt sind von irgendwelchen oberflächlichen Wünschen, Plänen, Ideen und dass wir die gar nicht so richtig wahrnehmen. Und dann die Frage, bin ich bereit, heilend zu handeln oder auch Jesus an mir handeln zu lassen? Denn es ist nicht so ganz einfach, weil wenn Dinge geheilt werden, dann hat das immer auch Konsequenzen. Ja, also wenn wir irgendwo Defizite haben, wenn wir irgendwo Begrenzungen haben und jetzt werden die behoben, Das ist nicht immer so dramatisch wie bei diesem Mann, der da liegt und eigentlich ja gar nicht für sich selber sorgen muss. Jetzt wird er gesund, jetzt muss er auf einmal. Aber das sind Dinge, ja, ich kann dies nicht, ich kann das. Also wenn ich zwei linke Hände habe und nichts kann, dann muss ich auch in der Gemeinde nichts machen. Oder? Also wenn ich ja nichts kann, dann kann ich auch nichts einbringen. Jetzt stelle ich auf einmal fest, ich kann ja doch was. Ja, und dann bin ich plötzlich doch gefordert, in der Familie Verantwortung zu übernehmen, in der Gemeinde Verantwortung mit zu übernehmen, am Arbeitsplatz Verantwortung zu übernehmen. Dann haut das nicht mehr hin, stell dich eine Woche richtig doof und du musst nichts mehr machen. Ja, dann klappt das auf einmal nicht mehr. Plötzlich musst du Dinge übernehmen. Bin ich bereit, mich verändern zu lassen, aber bin ich auch bereit, heilend zu handeln, für den anderen da zu sein, das, was ich tun kann, auch einzubringen. Das sind so ein paar Fragen, die sich hier aus diesem Gespräch zwischen Jesus und diesem Kranken für mich ergeben. Und ich glaube, in dieser Geschichte hat ganz viel damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sich selbst und Verantwortung für mein Umfeld. Immer in dem Maße, das mir zugeteilt wird. Ich muss nicht die Verantwortung für die ganze Welt übernehmen. Ja, wir können jetzt reden. Was kann man alles tun für und gegen Coronavirus? Ja, zur Vermeidung und so weiter. Und ich muss nicht mal die Verantwortung für ganz Künzelsau übernehmen, geschweige denn für ganz Deutschland oder die ganze Welt. Ich habe eine gewisse Verantwortung, wie ich mich in meinem Umfeld verhalte. Punkt. Und das gilt für vieles andere. Ich bin nicht dafür verantwortlich, den Frieden in der Welt zu sichern oder überhaupt erstmal herzustellen. Aber ich habe eine gewisse Verantwortung für mein Umfeld. Schaffe ich es, Frieden zu halten, Frieden zu schaffen in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz? Bin ich da bekannt als Friedensstifter? Und so ist es eben auch hier mit heilendem Handeln. Hinhören, was ein Mensch braucht. Da zu sein für diesen Menschen, für ihn zu beten, ihm den Rücken zu stärken, ihm zu helfen, eigene Schritte zu gehen. Und da ist immer die Frage, Herr, was willst du, was hast du mir an Potenzial gegeben? Aber dann ist die Entscheidung dran, will ich dieses Potenzial jetzt auch einsetzen? Ich weiß genau, wo Punkte sind, vor denen ich persönlich manchmal Angst habe. Und sag, Herr, bitte nicht. Ja, also das mit dem Kranken, also Gott sagt mir plötzlich, geh zu dem hin und sag ihm, dass ich ihn heilen will, war so ein Punkt. Inzwischen bin ich dann einen kleinen Schritt weiter, dass ich sage, also Herr, du darfst das mit mir machen, aber bitte, dann musst du mich so überrummeln, dass ich es gesagt habe, bevor ich drüber nachdenke. Wenn ich anfange zu denken, dann kneife ich wieder. Oder geht's euch da anders? Also ich kenne das. Ja, dass ich da einfach so tausend, ich bin auch so ein Kopfmensch, ich habe dann eben, wenn mein Kopf erstmal anfängt zu rattern, dann wird es schwierig. In manchen Situationen ist das ja gut, ja, da ist das auch eine Gabe, aber an manchen Stellen ist das auch ein Problem. Bin ich bereit, auch mal, wenn mein Kopf was anderes sagt, trotzdem loszugehen? Lad euch ein, mit darüber nachzudenken und daran zu arbeiten, dass wir uns hier von Jesus gebrauchen lassen. Amen.